Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Unser Sonntag.
Herzlich begrüßt Sie, Claudia Kaminski. Schön, dass Sie dabei sind. In dieser ersten Betrachtung zeigt Monsignore Erwin Albrecht auf, dass wir auf ihn, auf Gott ausgerichtet sein müssen. Das Märchen vom Leben beschreibt, wie Leben und Lieben geht. Doch zunächst das Neueste vom Tag.
Mit Mario Galgano. Die Schweizer Präsidentin Viola Amherd war an diesem Samstagmorgen in Privataudienz bei Papst Franziskus. Anschließend führte sie Gespräche im Staatssekretariat über Friedenslösungen für die Ukraine und Gaza, wie der Vatikan mitteilte. Bei der Unterredung mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem vatikanischen Außenminister Erzbischof Paul Richard Gallagher ging es um das notwendige Engagement zur Förderung des Friedens bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung, die zu einem möglichst baldigen Ende der Feindseligkeiten führt, so die Vatikan-Mitteilung. Beide Seiten zeigten sich demzufolge auch zufrieden über die guten Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhl und der Schweizerischen Eidgenossenschaft, auch mit Blick auf die Renovierung der Kaserne der päpstlichen Schweizer Garde, deren großzügige Dienste für den Papst und den Heiligen Stuhl hervorgehoben wurden. Das Gespräch mit Papst Franziskus dauerte rund 25 Minuten. Amherd schrieb danach auf dem Kurznachrichtendienst X, sie habe mit dem Kirchenoberhaupt über das gemeinsame Engagement für das humanitäre Völkerrecht und gegen die Todesstrafe sowie über den Bürgerkrieg im Sudan gesprochen. Weitere Details zu dem Gespräch finden Sie auf unserer Internetseite unter www.radiovatikan.de. Papst Franziskus kehrt beim Fronleichnamsfest zurück zu einer 6 Jahre unterbrochenen Tradition. Er wird dieses Jahr am Sonntag, den 2. Juni, die Fronleichnamsmesse wie früher in der Lateranbasilika feiern. Auch die anschließende Prozession zu Santa Maria Maggiore nimmt er wieder auf. Das geht aus dem aktualisierten Laufplan des päpstlichen liturgischen Büros hervor, den Zeremonienmeister Diego Ravelli an diesem Samstag veröffentlichte. Die Liturgie im Lateran beginnt am 2. Juni um 17 Uhr. Die Prozession endet wie früher mit einem eucharistischen Segen von Santa Maria Maggiore aus. 2018 brach Franziskus mit der päpstlichen Fronleichnamstradition und feierte die Messe in Ostia. Im darauffolgenden Jahr im römischen Vorort Casal Bertone. 2020 und 2021 fand die Fronleichnamsmesse wegen der Corona-Pandemie im kleinen Kreis im Petersdom statt. Danach musste sie zweimal wegen gesundheitlicher Probleme des Papstes abgesagt werden. 2022 wegen Knieschmerzen, 2023 wegen der Bauchoperation in der Gemelli-Klinik. Im Vatikan ist Fronleichnam am Donnerstag, den 30. Mai, ein Feiertag. In Italien nicht. Dort wird das Fest seit Jahren am Sonntag drauf gefeiert. Auch deshalb war die öffentliche Teilnahme von Gläubigen an der Papstmesse mit Prozession über die Jahre immer geringer geworden. Der Papst hat sich mit den internationalen Leitern der Bewegung Équipe Notre-Dame getroffen, deren Charisma sich in der Unterstützung von Ehepaaren und Familien verwirklicht. In einem sozialen Kontext der Krise der Ehen empfahl der Papst an diesem Samstag im Vatikan die Nähe zu jungen Ehepaaren und die Mitverantwortung mit den Priestern in den Pfarreien, um Gemeinschaften aufzubauen, in denen Christus in den Häusern und Familienbeziehungen wohnen kann. Ihr seid eine wachsende Bewegung, tausende von Teams, die über die ganze Welt verstreut sind, viele Familien, die die christliche Ehe als Geschenk lieben wollen. So Papst Franziskus an die internationalen Verantwortlichen von Équipe Notre-Dame. Die Ehe zu bewahren, so der Papst weiter, sei eine wahre Mission, die die ganze Familie einbeziehe, von den Eheleuten bis zu den Kindern, von den Großeltern bis zu den Enkeln, und bedeute vor allem, jenes Zeugnis einer möglichen und ewigen Liebe zu bewahren, an das die jungen Menschen nur schwer glauben können. Den jungen Menschen zu helfen, zu entdecken, dass die christliche Ehe eine Berufung ist, deren Grundlage die Gnade des Sakraments ist, das heißt die Liebe Christi, die sich mit der Liebe der Eheleute vereint, stellt für den Papst eine große Dringlichkeit in der heutigen Welt dar. Oft werde gedacht, dass die Belastbarkeit der Ehe nur vom Willen des Einzelnen abhängt, aber das sei nicht der Fall, betonte der Papst. Die Équipe Notre-Dame ist eine Bewegung, die in Frankreich gegründet wurde, und zwar 1938. Es handelt sich um eine geistliche Gemeinschaft von Ehepaaren in der katholischen Kirche. Seit 1958 gibt es die sogenannten Endgruppen auch in Deutschland. Es handelt sich um Paare, die sich zusammen mit einem geistlichen Seelsorger regelmäßig treffen und die sogenannte Caffarel-Methode anwenden, das heißt zuhören, teilen und unterstützen. Papst Franziskus hat eine Gruppe von Gläubigen aus der niederländischen Hauptstadt Amsterdam in Audienz empfangen. Bei dem Treffen an diesem Samstagmorgen ging der Papst im Vatikan auf die multikulturelle Schönheit Amsterdams ein. Deshalb seien Gläubige aufgerufen, Geschwisterlichkeit zu leben.
L'occasione della vostra visita è il 750° anniversario della città di Amsterdam.
Die 750-Jahr-Feier der Stadt Amsterdam war der Anlass für das Treffen von Papst Franziskus mit den niederländischen Pilgern, darunter Mitglieder der katholischen Stiftung zur Förderung der sozialen Wohlfahrt der Stadt und des Chores der Basilika St. Nikolaus. Die Ursprünge und die Entwicklung dieser Stadt, so der Papst in seiner Ansprache, seien auch mit dem Glauben und der katholischen Kirche verbunden. Ein Schlüsselmoment in ihrer Geschichte, erinnert der Papst, sei das eucharistische Wunder, das sich 1345 ereignete und an das noch heute mit einer stillen Prozession und der Anbetung des Allerheiligsten Sakraments erinnert wird. Nachdem er auf die Wurzeln Amsterdams eingegangen war, wies Franziskus darauf hin, dass diese schöne Stadt heute viele Gesichter habe. Der Generalsekretär des Deutschen Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen, war in diesen Tagen in Schweden unterwegs. Wir sprachen mit ihm über seine Reise in das skandinavische Land.
Also zum einen war ich als Gast mit einer Delegation der Deutschen Bischofskonferenz von Ehe und Familie hier unterwegs. Es ging um familienrelevante Themen, die wir hier mit Vertretern der katholischen Kirche diskutiert haben, aber beispielsweise auch mit dem Botschafter Deutschlands in Stockholm. Und zum Zweiten bin ich hier im Namen des Bonifatiuswerkes unterwegs, um Projektbesuche zu machen und gleichzeitig auch Verantwortliche des Bistums zu treffen, aber auch in Gemeinden an verschiedenen Stellen, um die Zusammenarbeit, die wir haben, miteinander zu intensivieren, aber gleichzeitig auch zu sehen, wo und wie können wir die Projekte, die wir unterstützen oder unterstützen werden, auch miteinander austauschen und in eine Richtung bringen.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt.
Vorher, nachher. Kennen Sie diese Vorher-Nachher-Fotos in Broschüren oder Zeitschriften, liebe Zuschauer, liebe Hörer? Vorher nicht schön. Nachher perfekt. Vorher dicker Bauch, nachher, zwei Wochen später, ein muskulöser Oberkörper. Links ein faltiges, unreines Gesicht mit Pickeln, rechts der gleiche Kopf, aber jetzt mit einer glatten, jungen, tadellosen Haut zum Verlieben. Vorher Glatze, Tabula rasa, nachher wallendes Haar und kein einziges graues. Meistens wird mit solchen gegensätzlichen Bildern irgendein Wundermittel beworben. Und offenbar scheint diese Methode ganz gut zu funktionieren. Denn wer will das schon nicht ohne großen Aufwand gesund sein, schön aussehen, attraktiv daherkommen? Von einem Mittel, das nach seiner Anwendung alles auf den Kopf stellt, das wirklich Wunder wirkt und nicht nur verspricht, einer Kraft, die das Vorher und Nachher völlig verzaubert, davon ist heute auch im Evangelium die Rede. Da geht es um ein göttliches Wundermittel, das nicht nur äußerlich ein wenig die Makulatur aufmöbelt, sondern das unter die Haut geht, das von Grund auf alles neu macht und das alles verändern kann, was das Leben ausmacht. Und es ist fast nicht zu glauben. Dieses Wundermittel ist so kostbar und trotzdem kostenlos. Unendlich wertvoll, aber nicht für Geld zu haben. Ich kann es auch nicht um die Ecke im Supermarkt kaufen oder im Internet bestellen, aber das brauche ich auch nicht. Es ist immer und überall in Hülle und Fülle vorhanden, wo ich nur hinschaue. Noch nie gab es einen Lieferengpass. Für Jesus handelt es sich um das Heilmittel überhaupt, weil es von Gott kommt. Es ist die Liebe. Wo sie angewendet wird, verändert sie alles. Daran zu erinnern, ist der Grund, warum der Gottessohn zur Welt gekommen ist. Sein Auftrag war es, uns Menschen daran zu erinnern, dass Gott selbst die Liebe ist. Und dass überall, wo sie und ich dieser Liebe ein Gesicht geben, die Welt verändern werden. Im Johannesevangelium ist diese Bibelstelle platziert zwischen dem Geschehen beim letzten Abendmahl und den letzten Stunden Jesu in Jerusalem, bevor er leiden und sterben muss, bevor seine Liebe den Gipfel auf Golgotha erreicht. In solchen Abschiedsstunden, da redet man nicht irgendetwas daher, damit die Zeit vergeht. In solchen kostbaren Momenten werden alle Worte wie zu einem Testament. Und immer wieder legt Jesus seine zentrale Botschaft uns allen an und ins Herz: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Nicht mehr Knechte seid ihr, die nichts wissen vom Wesen ihres Herrn. Das wart ihr vielleicht vorher. Nein, aber jetzt ist nachher. Ihr seid meine Freunde und ihr gehört zu mir. Die Liebe bindet uns zusammen. Euch, mich, meinen Vater. Die Liebe lässt uns fruchtbar sein. Daran werden die Menschen erkennen, ob das, was ihr sagt und tut, Kraft hat. Ob ihr im Namen Gottes unterwegs seid, ob die Liebe euch prägt und formt zu schönen Menschen. Manchmal fällt es mir schwer, über die Liebe zu predigen. Diese Bezeichnung für Gott einfach so in den Mund zu nehmen. Das hängt nicht nur damit zusammen, weil ich dieses kostbare Wort so oft inflationär verwendet, gebraucht und verbraucht empfinde, sondern auch, weil es mir ähnlich wie den gläubigen Juden geht, die Scheu haben, den Namen Gottes zu nennen und sich dem Kern seines Wesens zu stark zu nähern. Ich möchte heute deswegen mit dem Stilmittel eines Märchens versuchen, dem nachzuspüren, was Jesus seinen Freunden nach und wie vor ans Herz legt, wenn er sagt: Dies trage ich euch auf, dass ihr einander liebt. Das Märchen vom Leben heißt es. Es war einmal ein weiser Mann, der holte eines Tages einen kleinen Jungen zu sich und wollte ihm ein Spiel beibringen, denn er liebte den Jungen. Er sammelte Kugeln aus herrlich buntem Glas. Der Mann sagte zum Jungen: Sieh her, ich werde dir jetzt eine Kugel nach der anderen zuwerfen. Jede hat eine andere Farbe und einen anderen Namen. Diese hier heißt Freude. Die dort Arbeit. Die da drüben Friede. Diese hier Leid und diese hier Geduld. Und die hier Liebe. Und du sollst mir jede sofort zurückwerfen. Das ist der Sinn des Spiels. Das Geben und Nehmen im Wechsel. Nur im Flug glänzen die Kugeln so hell, wie sie das sollen. Und das Spiel begann. Zwischen Geben und Nehmen schimmerten die Farben der Kugeln. Aber dann wollte der Junge die schönste Kugel festhalten. Er drückte sie fest an sich und sie zerbrach. Vor Schreck vergaß er, die nächste zu fangen, und sie lag in 1000 Scherben am Boden. Und je mehr er versuchte, die Kugeln zu halten, desto größer wurde der Haufen Scherben um ihn herum. Dabei zerschnitten sie ihn und er blutete. Das tat dem Mann leid. Er beugte sich und trug die Scherben des Jungen weg. Dabei fügte er sich viele Wunden zu. Aber jede dieser Wunden heilte eine Wunde des Jungen. Und schließlich war der Mann so zerschnitten, dass sie scheinbar unmöglich mehr weiterspielen konnten. Doch der Mann stand auf und spielte weiter. Und diesmal hatte der Junge begriffen. Als die Freude kam, als die Liebe kam, als eine Kugel nach der anderen kam, warf er sie dem Mann wieder zu. Und sie glitzerte herrlich im Flug. Jede Bewegung des Jungen war jetzt auf den Mann gerichtet. Und siehe, das Spiel war sehr gut. Dieses Märchen vom Leben übersetzt das heutige Evangelium. Es beschreibt, wie Leben und Lieben geht. Das Prinzip ist einfach. Leben hat zu tun mit Empfangen und Zurückgeben. Nur im Wechsel von Geben und Nehmen glitzert das Leben. Scherben gibt es immer dort, wo der Sinn des Spiels vergessen wird. Das Festhalten wollen, das nicht verzichten wollen, schlägt Wunden und tut weh. Für mich heißt das im übertragenen Sinn, Gott hat das Spiel des Lebens eröffnet. Alle lädt er ein, mitzuspielen. Die Regeln sind leicht. Ich muss nur wissen, solange meine Bewegungen auf ihn hin ausgerichtet sind, wird sich mein Leben gut entwickeln. Es ist ein Empfangen und Geben im Wechsel. Es geschieht im Vertrauen auf den, von dem alles kommt, was das Leben ausmacht. Auch Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern kommen aus Gottes Hand. Sie sind mir zugespielt, aber sie gehören mir nicht. Dort, wo ich jemanden festhalten will, wo ich ihn nicht loslassen kann, gibt es oft Scherben und Tränen. Ich beobachte das ganz konkret, dass es Scherben gibt, wenn in einer Partnerschaft der eine den anderen festhalten will und die Umarmung mehr und mehr zur Umklammerung wird. Wenn Eltern ihre Kinder im Laufe der Jahre nicht freigeben können. Wenn jemand sich so stark an Besitz und Dinge bindet, dass er nicht mehr besitzt, sondern besessen ist. Wo jemand hingegen akzeptieren kann, dass sein Leben von Gott kommt, wird er es als Geschenk annehmen können. Und es wird umso mehr gelingen, wo er lernt zu empfangen und zu geben, anzunehmen und zu verzichten. Gott sei Dank gibt mir Gott die Möglichkeit, das mehr und mehr zu lernen, weil er immer wieder meine Scherben beseitigt. Warum? Weiß Gott. Vielleicht, weil er mich kennt. Sicher aber, weil er die Liebe ist.
Das war eine Betrachtung zum Sonntagsevangelium mit Monsignore Erwin Albrecht. Sie hörten eine Sendung von Claudia Kaminski für Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.